So, ich grüße euch ganz herzlich. Schön, euch alle wiederzusehen. Ist ja nun nicht ganz so lang her wie beim letzten Mal, dass ich hier bei euch bin. Wenn man jetzt durch die Christenheit hindurchgeht und einzelne Christen befragt, was ist eigentlich das größte Problem der Christen? Da wird man natürlich mannigfaltige Antworten finden. Aber was ist eigentlich wirklich das größte Problem eines Christen? Das heißt, eines Menschen, der schon zu Jesus Christus gehört, der sein Leben Jesus gegeben hat und der sein Leben auch vom Glauben her leben möchte. Was ist das größte Problem? Und viele sagen, ja, die Einflüsse des Satans. Der Teufel will uns ja immer wieder wegziehen von Jesus und er hat unheimlich viele Möglichkeiten, in unser Gehirn hineinzureden und uns dann gute Gedanken zu geben, die uns nicht helfen, Christ zu sein, sondern, und das merken wir in der letzten Zeit immer vermehrt, dass uns immer mehr Angebote gemacht werden, die uns ja in den Himmel schießen wie mit einem Torpedo. Nur leider hilft es uns überhaupt nicht. Wisst ihr, das größte Problem der Christen ist Angst. Angst. Ich glaube, hier sitzt keiner unter euch, der nicht schon einmal Angst gehabt hat. Jesus hat uns das schon einmal gesagt, indem er Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst. Und er kennt uns ganz genau. Und er kennt dich und er kennt mich und er weiß ganz genau, was in deinem Leben los ist. Und du wirst vor ihm nie was verstecken können und das ist gut so. Weil wir brauchen das, dass Jesus genau in unser Leben, in unser Herz hineinredet und er auch sieht, was bringt uns in Angstzuständen. Und dann gibt er gleich die Antwort hinterher, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und weil Jesus Christus die Welt überwunden hat, ist es auch so, dass er derjenige ist, mit dem wir durch seine Macht die Angst überwinden können. Was geschieht eigentlich dabei? Was brauchen wir, was notwendig ist, damit wir die Ängste überwinden können? Ich las neulich mal in einem Internetbeitrag, dass 25% der Bevölkerung in Deutschland unter Panik, krankhaften Panikattacken, Angstattacken liegen. Also ihr könnt mal durchzählen, jeder Vierte. Es ist etwas Grauenvolles. Angst ist etwas Fürchterliches, vor allen Dingen unbewältigte Angst, wenn man nichts in der Hand hat, wo man gegen Angst kämpfen kann, gegen angehen kann. Und Ängste in unserem Leben, die ziehen uns immer wieder runter. Und Ängste behindern uns auch in der Nachfolge Jesu. Dass wenn wir in der Angst sind, dann gehen wir keine Schritte vorher, wir bleiben stehen oder gehen am liebsten noch einen Schritt weiter zurück, damit wir ein wenig irgendwie aus dieser Angst rauskommen. Ich lieb ja Psalmen und das wisst ihr ja aus den Jahren vorher, wo ich bei euch in der Erbauungsstunde gewesen bin. Ich liebe die Psalmen. Die Psalmen, die sprechen den Menschen aus dem Herzen heraus. Und da zeigt er genau, was in dem Herzen drin ist. Wisst ihr, und das ist auch etwas für uns. Ich glaube, wir brauchen nicht so unheimlich viel Theologie und so viel Wissen im Kopf. Wir brauchen diese intensive Beziehung zu Jesus. Und wir müssen diesen Jesus in unserem Herzen haben und ganz tief verwurzelt in unserem Herzen. Und wir brauchen nicht so viel Wissen über Jesus, sondern das bisschen, was wir wissen von Jesus, muss fest sein. Hier drin, in deinem Herzen, da drin muss es fest sein. Und wir haben vielleicht, kann man das, wenn man die Psalmen liest, man liest einen Einzelnen und dann sagt er, ja toll, so habe ich auch schon mal erlebt und so ähnlich geht es mir eigentlich auch. Aber was wir oft nicht erfahren oder nicht erleben, das ist, dass Psalmen sich systematisch auch teilweise aufeinander aufbauen. Ein Psalm kennt ihr alle, Psalm 23. Ne? Wenn ich jetzt sag mal eben auf hier und dann geht das gleich los, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So, und das hat man auswendig gelernt und das weiß man es. Aber ist es mir schon im Herzen bewusst, dass der Herr mein Hirte ist? Dass mir nichts mangeln wird? Die Frage ist, glaube ich das eigentlich? Glaube ich das? Glaube ich, dass du meine Seele erquickst, Herr? Dass du mich auf rechter Straße führen wirst? Hier ist der ganz große Punkt. Oft haben wir so alles verkopft drin hier, das Wissen über Jesus, aber der Schritt von hier runter zum Herzen, das gelingt nicht. Und solange wir Jesus und seine Zusagen nicht im Herzen haben, werden wir auch gegen Ängste nichts in der Hand haben. In dem weiteren Psalm, Vers 24 und 25, da wird das darauf aufgebaut, dass der Herr mein Hirte ist und dass wir zum Haus Gottes gehen, einziehen können in sein Heiligtum, dass wir Vergebung unserer Schuld und Sünde brauchen. Das ist ganz notwendig. In den Kapiteln von 25 bis 41 geht es um die Praxis in unserem Leben. Der Glaube, der Herr, der in meinem Leben ist, der will sich jetzt ausbreiten in meinem Leben und er will mir helfen, mein Leben zu gestalten. Der Herr will, dass ich ein Leben in Ruhe, im Frieden und in der Gelassenheit führe. Bei Jesaja, im 9. Kapitel, heißt es ja, wer wird denn kommen jetzt, Weihnachten, der Friedefürst? Und nichts Notwendigeres haben wir in unserem Herzen wie Frieden, Frieden mit Gott. Die Gewissheit, wir sind so miteinander, nichts und niemand kann uns auseinanderreißen. Gott und ich, wir sind so miteinander. Nicht, weil ich so viel Kraft habe und ihn festhalten kann, sondern weil er mich festhält. Du, Herr, hältst mich fest. Und David hat das erlebt. Und wenn ihr die Psalmen von David seht, dann könnt ihr ganz tief in sein Leben hineinschauen. Und dann könnt ihr euch mal hinsetzen, das immer übrigens am besten so am Ende des Jahres, wo wir heute sind. Wir haben ja noch gut bis Ende des Jahres 4 Wochen. Aber schaut mal zurück die letzten 4 Wochen, das letzte Jahr. Schaut mal zurück. Wie war das denn? Wie war das denn mit eurem Glaubensleben? Seid ihr im Glauben gewachsen? Hat Gott euch gestärkt? Habt ihr euch viele Probleme selber geschaffen, ohne auf Gott zu hören? Wie war das? Wisst ihr, als ich noch eine Firma hatte, haben wir am Jahresende, und das kennen die meisten oder viele auch, Inventur gemacht. Ne? Das stellt man sich hin, dann schreibt man auf, so und so viel Rollen Negern und so viel Kleider und Hemden und Hosen. So, und dann wird das aufgeschrieben, damit das Finanzamt was in der Hand hat. Und bevor man die Inventur macht, dann macht man ja mal so ein, guckt mal, ja, war ja eigentlich ganz gut. Und das ist dann unsere Vorstellung. Und hinterher, wenn du ausgerechnet hast, was aus deiner Inventur unten bei rauskam, hast du gesagt, oh, hätte ich nicht gedacht, dass es so schlecht ausfällt. Und das merken wir, dass unsere Vorstellungen meistens mit der Realität nicht übereinstimmen. Auch die Vorstellung von unserem Glauben stimmt meistens mit der Realität nicht überein. Wie sieht es in meinem Glauben eigentlich wirklich aus? Und es ist gut, wenn wir uns da immer mal hinterfragen und sagen, bin ich noch bei dir, Gott? Oder bin ich bei meinen Vorstellungen vom Glauben? Wenn ihr in den Weisheitsbüchern das Buch Hiob einmal lest, dann werdet ihr sehen, was der Hiob alles durchgemacht hat und wie viele schlaue Freunde der hatte. Und die ihm genau gesagt haben, das musst du so machen und als Christ macht man das so und man knöpft die Hose so zu und das Hemd so. Und die haben ihm genau gesagt, was er machen musste. Aber er hat einmal festgehalten, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hat er gesagt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, aber ich weiß gar nicht, wer er ist. Er hatte diese Vorstellung von Gott. Und er hat gesagt, ich will nicht das aufnehmen, was mir die Leute in meine Ohren reinblasen. Und am Ende, als er die Auseinandersetzung mit Gott gehabt hat, den Rest, den er sagt, jetzt verstehe ich dich, Gott. Ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt. Aber jetzt hat mein Augen dich gesehen, heißt es. Nein, jetzt hat mein Herz erlebt, dass du da bist, Gott. Kennst du das? Wenn Gott in dein Herz reinredet? Wenn er so langsam mehr Kraft hat wie du und er dich in die Knie zwingt? Wenn du kniest da unten und sagst, Herr, erbarme. Ich kann doch nichts, Herr. Ich habe doch nichts. Was soll ich dir denn geben? Was soll ich dir denn bringen, Herr? Was denn? Aus meinem Leben? Mein Aussehen, mein Pullover, mein Hemd, mein Haus, mein Auto, mein Geld. Was soll ich dir denn geben, Gott? Alles, was ich habe, ist doch von dir. Ich habe mir doch nichts selbst erworben, auch wenn ich arbeite, ist die Kraft zur Arbeit von dir, Gott. Wisst ihr, ich wünsche es uns allen, dass Gott uns in die Knie zwingt. Dass er uns in die Knie zwingt, damit wir wieder den wahren Gott kennenlernen. Mose schreibt in seinem letzten Buch, das Wort ist euer Leben. Das Wort ist euer Leben. Und wenn wir das Wort lesen hier, dann ist es nicht Buchstabe, sondern es ist Gott selbst. Und jetzt müssen wir zum Psalm 27 kommen, sonst sitzen wir hier in 2 Stunden noch. Wisst ihr, und es beginnt gleich vorne mit dem ersten Vers, der haut uns um. Nimm doch diesen Vers mit nach Hause. Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Vor wem sollte ich Angst haben? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Weißt du, wenn du das durchdenkst, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Er ist es, der mir Orientierung gibt, der mir hilft, mein von der Sünde zerstörtes Leben in Ordnung zu bringen. Er ist die Kraft, die mir alles gibt, was ich brauche für mein Leben. Der Herr ist es. Und jetzt wird Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, auf einmal ganz fest in meinem Herzen. Und wenn das fest in deinem Herzen ist, dass der Herr mein Licht und mein Heil ist, dann hast du die größte Waffe, die du brauchst, um die Ängste in deinem Leben zu bekämpfen. Und David bringt das so ein klein bisschen mehr auf den Punkt. Er sagt, wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sie sollen selbst straucheln und fallen. Und ihnen ist hier bewusst, die Feinde werden straucheln und fallen. Niemand wird dich zerstören können, weil Gottes Augen auf dir ruhen. Weil er dich genau kennt und weil er dich so sehr liebt, auch wenn du dich mitunter selber nicht mehr liebst. Er liebt dich. Er bringt dich zurück, er tröstet dich, er gibt dir Kraft, er gibt dir Licht und Orientierung für dein Leben. Vers 3, wenn sich auch ein Heer gegen mich lagert, wenn viele Menschen gegen mich sind, wenn viele Meinungen gegen mich sind, wenn du oft meinst, ich stehe mit meiner Meinung ganz alleine, kennt Christian nicht. Wisst ihr was? Mein Gott und ich, wir sind eins. Und meine Meinung ist die, die Gott mir gegeben hat. So wie Paulus oder wie Luther. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und wir müssen lernen, auch gegen den Strom zu schwimmen. Wir müssen lernen, in Klarheit das Evangelium weiterzugeben. Und dann sagt er, ich verlasse mich auf ihn. Mein Herz fürchtet sich nicht mehr, wenn sich noch so viele Menschen gegen mich aufregen. Er spricht hier sogar von Krieg. Alle möglichen Geschütze und Mächte und Waffen werden sie aufbieten und gegen dich kämpfen. Ich weiß, wovon ich spreche. Du kannst alles machen. Du darfst nur niemandem die Wahrheit sagen. So ein schönes Fass Honig um Bart schmieren. Und ihn schön streicheln, du bist so lieb, alles was du machst ist so toll, aber sag ihm niemals die Wahrheit. Das wollen die Menschen nicht hören. Vers 4 ist wieder so etwas Wunderbares, was wir eigentlich brauchen. Die Geborgenheit in Gott. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte mein Leben lang. Zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Oh, das hätte ich gerne vom Herrn, dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte mein Leben lang. Und im Hause des Herrn ist nicht dieses Gebäude, dieses wunderbare Gebäude gemeint. Das ist in seinem Blick bleiben. Ich möchte in seinem Blick bleiben. Ich möchte, dass er mich ansieht und dass ich genau in diesem Lichtkegel, in den Liebeskegel Gottes bleibe. Das ist meine Sehnsucht. Gott, wende deine Augen nicht von mir, sondern hilf mir, Herr, und stärke und kräftige du mich. Ich möchte das mein Leben lang. Und ich möchte, sage gleichzeitig damit, Gott, wenn du mich siehst und du musst mich züchtigen und du musst mich erziehen und du musst meine Wasserschüsse abschneiden und meine Ehrwürde korrigieren, dann will ich auch das. Ich will das, Gott. Ich will, dass ich in deinem Blick bin und dass dein Heil in mir größer wird. Meine Liebe zu dir immer größer wird. Dass mein Herz immer näher zu dir kommt, mein Gott. Und dann sagt er, ich möchte schauen die schönen Gottesdienste des Herrn. Der Gottesdienst ist schön hier. Der ist wirklich schön hier. Aber der Gottesdienst, in dem Gott mir persönlich dient, ist noch mal schöner. Da, wo ich mit ihm alleine bin, wo ich meine Bibel aufschlage, da, wo ich betend die Bibel lese, da, wo ich Gott zu mir reden lasse, da, wo ich sage, Herr, jetzt mach dein Wort fest in mir. Diene du mir, Herr, mit deinem Wort. Oft sagen wir ja, wir dienen mit dem Wort. Was haben wir denn, womit wir mit dienen können? Er dient uns. Auch wenn wir eine Predigt halten, eine Bibelstunde halten, er muss uns vorher das geben, was wir jetzt aussprechen. Und er ist derjenige, der uns dient. Und wenn wir hier im Gottesdienst sind, in der Predigt sind oder in einer Bibelstunde sind und das Wort Gottes wird gelesen und es wird ausgelegt und es wird gepredigt, dann sind wir in den schönen Gottesdiensten des Herrn. Und dann musst du begreifen, er will mir etwas Gutes geben. Er will mir helfen, mein Leben zu gestalten. Er will mir helfen, Ordnung in mein Leben hineinzubekommen. Er will mich trösten und kräftigen und stärken. Er will aus mir einen Menschen machen nach seinem Willen, nach seinem Geschmack, so wie er mich sieht. Er wird mich decken in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Weißt du, wenn es dir so ganz schlecht geht, ne? Kenne ich so von mir. Also meine Frau merkt es sofort, dann fange ich noch weniger an zu reden, wie ich vorher schon rede. Und dann ziehe ich mich zurück. Wenn es mir so ganz schlecht geht, dann gehe ich in mein Büro und dann mache ich die Tür hinter mir zu und dann hole ich mir meine Bibel raus und dann fange ich an zu lesen, dann fange ich an zu beten und dann fange ich an zu weinen. Und dann weiß ich weiß, Gott ist da. Und er spricht dann hinein. Und mitunter ist es ganz still und mitunter macht es mir Mut. Und diese Tiefen, die du im Leben auch erlebst, du in deinem eigenen Glaubensleben erlebst, wo du meinst, Gott redet ja jetzt gar nicht mehr, die sind ganz, ganz notwendig, damit dein Herz sich wieder auf Gott ausrichtet. Wisst ihr, wenn wir immer so gleichförmig unseren Glauben leben, dann trägt unser Glaube uns nicht, weil wir nicht mehr fokussiert ausgerichtet sind auf Gott. Und dann sagt er, und dann, wenn ich das begriffen habe, Herr, dass du mein Heil bist, dass du mein Licht bist, dass du meine Kraft bist, dass du mir dienst, Herr, wenn ich das weiß, dass ich bei dir beschützt und bei dir bewahrt bin, Herr, dann, Herr, erhebt sich mein Haupt. Weißt du, wie du selbstbewusst wirst? Selbstbewusst wirst du nicht, wenn du einen neuen Armani-Anzug anhast, wenn du einen großen Benz fährst, wirst du nicht, wenn du viel Kohle hast, lange Reisen machst, ein großes Haus hast, das macht kein Selbstbewusstsein. Selbstbewusst wirst du als Christ nur, wenn du weißt, der Herr ist mein Hirte. Gott lebt in mir. Der Pastor im Gottesdienst bei uns in der Gemeinde hat heute Morgen gesagt, einen ganz wunderbaren Satz: Maria hatte Jesus unter dem Herzen und wir, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist, wir haben Jesus im Herzen. Im Herzen, mittendrin in unserem Leben. Und das muss dir bewusst sein, Du lebst ja nicht alleine. Wenn du leidest, leidet Jesus mit. Wenn du Angst hast, dann sieht Jesus dich. Und wenn du Probleme in deinem Leben hast, dann weiß er das, weil er näher wie am Herzen kann niemand sein. Er ist ganz nahe da. Vers 8 heißt es, mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Antlitz ist jetzt eigentlich ein Bild für Gesicht. Ich suche dein Gesicht, ich suche deine Nähe, ich suche deine Gegenwart, aber ich suche dich total mit all den Facetten, die du hast. Mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Macht, mit deiner Stärke. Herr, ich richte mich aus auf dich. Ich will nichts anderes wie dich und das, was du mir gibst. Es ist ja nicht immer so, dass mir alles gefällt, was Gott mir gibt. Ne? Mitunter tut es weh. Dann führt er auch Wege, indem er sagt, Peter, jetzt musst du mal begreifen, dass du falsch bist. Das macht man auch nicht so gerne hören. Aber das ist Liebe. Das ist Liebe. Diese Liebe, von der ich sagen kann, ich suche dein Antlitz, Gott, ohne Wenn und Aber. Ich suche deine Gegenwart, ich suche deine Hilfe, ich suche deine Art, wie du mich als Mensch siehst und wie du mich als Mensch haben willst. In so einem alten Lied heißt das, auch wenn ich gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Und hören wir weg, indem wir mal sagen, ja, der Satan hat sich mir in den Weg gestellt. Überlegt mal, vielleicht ist es Gott, der dich gerade verändern soll bei deinem falschen Denken über Christus. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir und verstoße mich nicht im Zorn, Herr. Das soll unser Gebet sein jeden Tag. Herr, ich möchte nicht aus deinem Lichtkegel raus. Ich möchte immer bei dir bleiben, da, wo du bist, Gott, da will ich sein. Wo du mich hingeben willst, Herr, da will ich hingehen. Und wo du willst, Herr, dass ich diene, da diene ich. Und ich gucke nicht, wie viel zahlen die mehr oder wie viel zahlen die mehr oder wo ist das weit weg oder nicht weit weg. Sondern wir gehen. Als Jesus seine ersten Jünger ausgesucht hat, diese Fischer, die am See waren und die waren dann alle, hatten ihre Netze ausgeworfen, haben die Fische reingebracht. Und dann hat er zu ihnen gesagt, folge mir nach. Und die haben nicht erst gefragt, was habe ich davon? Was bringt mir das? Die haben gesagt, folge mir nach ohne Wenn und Aber. Sagst du das auch? Sagst du das auch? Jesus, ich will dir nachfolgen, ohne Wenn und Aber, ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne Rücksicht, was meine Freunde oder meine Familie dazu sagen. Weißt du, wenn du diesen Weg nicht gehst, bleibst du ewig irgendwo in der Ecke hocken, hältst das Schild hoch, ich bin Christ. Aber an dir wird niemand sehen, dass du Jesus Christus nachfolgst. Und es ist die große Enttäuschung mancher Menschen, die sich Christus nennen, wenn sie einmal vor Gott stehen, und er zu dir sagt, du siehst zwar gut aus, aber ich kenne dich eigentlich gar nicht. Wer bist du denn? Und ich glaube, oft müssen wir Christen mal wieder kräftig in den Hintern getreten werden, damit wir einfach mal wieder aufstehen und mal wieder das tun, was der Herr von uns erwartet. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Die müssen nicht alle Prediger sein, aber sie müssen ihren Glauben leben. Dann bist du die beste Predigt, die es überhaupt gibt. Er sagt in Vers 13, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Ich weiß, Gott, dass du mich durch diese Welt, durch diese Zeit hindurchbringst. Ich weiß, dass du mich durchtragen wirst und dass du mir alles gibst, was notwendig ist. Und ich weiß auch, dass ich ins Land der Lebendigen komme. Weißt du, wo das ist? In Ostdorf. Ne? Das Land der Lebendigen. Deine Ewigkeit. Wo Jesus schon für dich den Raum gemacht hat, wo du hingehst. Wenn du stirbst, ist das Land der Lebendigen. Weißt du, was hier ist? Land der Toten. Land der Lebendigen ist, ich weiß, Gott, dass ich ewiges Leben habe. Ich weiß, dass du für mich am Kreuz von Golgatha gestorben bist, dass ich mein Leben dir gegeben habe. Herr, und ich habe, so wie Paulus das sagt, den guten Kampf gekämpft. Und ich weiß, dass für mich die Krone des Lebens bereit liegt. Und ich weiß, dass du eine Wohnung für mich hast und dass ich einmal bei dir zu Hause bin. Weißt du das? Eventuell oder vielleicht. Ich erinnere mich noch mit meiner Frau zusammen, wir haben eine Seniorenbibelstunde vor ein paar Jahren gemacht, verfolgt mich eigentlich immer noch. Da fragte mich mal, wisst ihr eigentlich, ob ihr in den Himmel kommt? Und eine Schwester, die schon 50 Jahre im Glauben war, das kann man nicht wissen. Gott entscheidet am Ende. Warum soll ich heute glauben? Das frage ich mich. Gott scheidet am Ende. Er entscheidet am Ende und sieht das Leben. Und wenn ich mein Leben nur darauf aufbaue, gute Taten zu machen, dann sieht das wunderbar aus. Dann kann ich immer für was weiß ich, Sternstunden sammeln oder alles Mögliche machen. Aber wenn mein Fokus nicht ausgerichtet ist darauf, was, Herr, kann ich tun, damit dein Reich gebaut wird? Und wenn ich diese Gewissheit habe, der Herr ist mein Hirte, wenn ich weiß, dass er für mich gestorben ist, wenn ich weiß, dass ich ein Kind des lebendigen Gottes bin, von ihm berufen in die Nachfolge, wenn ich das weiß, Freunde, was kann mir denn noch wirtschaftliche oder menschliche Umstände tun? Natürlich leiden wir damit, wenn Menschen krank sind. Natürlich leiden wir darunter und haben Traurigkeiten, wenn Menschen gestorben sind. Was haben wir denn da für einen Trost? Wir haben oft Sterbebegleitung gemacht, meine Frau und ich. Und wenn dann jemand gestorben war und bin hingekommen und er sagt, da weißt du, Peter, nach viel langer Zeit, was das Schönste war, wenn du da warst? Das Schönste war, dass du mit mir geweint hast. Keine klugen Worte, keine Bibelsprüche, gar nichts, sondern dass du mit mir geweint hast. Weißt du, wie oft Jesus mit uns weint? Mit unseren Wegen, mit unseren Traurigkeiten, mit unseren falschen Wegen, die wir gehen. Weißt du, wie oft er mit dir weint? Und er kennt dein Herz ganz genau. Ich glaube doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Darum harre des Herrn, hat Luther hier übersetzt. Richte dich aus mit deinem ganzen Leben auf Gott. Richte dich aus nach Jesus. Suche ihn von ganzem Herzen. Lass es zu, dass er dein Leben verändert und dich umgestaltet. Suche Trost bei Jesus. Trost in dem, was er dir gesagt hat. Such dir Hilfe in seinem Wort. Verlass die Gemeinde nicht. Wisst ihr, wenn man längere Zeit aus der Gemeinde weg ist, dann merkst du, wie du Stück für Stück dein ganzes Leben sich wieder verändert in das alte Leben hinein. Und du nicht auferbaut wirst im christlichen Glauben. Und wir meinen, wenn wir vielleicht 10, 15 oder 20 Jahre lang in der Bibelstunde gewesen sind oder im Gottesdienst, wir könnten schon alleine laufen. Wir können nicht alleine laufen. Wir brauchen jeden Sonntag, jede Bibelstunde, damit Jesus uns aufbaut, aufrichtet, stärkt und kräftigt, damit unser Blick auf Jesus ausgerichtet ist. Bei Samuel heißt es mal, der Mensch sieht nämlich nur, was vor Augen ist, aber Gott sieht dein Herz an. Schau mal in deinem Herzen nach, wer regiert in deinem Herzen. Wer ist der Herr in deinem Herzen? Weißt du, Josua hat auch so viel erlebt mit Gott. Er hat viele Wege, die er gehen musste mit dem Volk Israel. Er kam als junger Mann und war auf einmal Leiter und er musste Gott gehorchen in allen Dingen. Und wenn wir am Ende von Josua sehen, dann sagt er, schreit nicht so schnell, ja, wir wollen Gott gehorchen. Es muss wirklich aus dem Herzen und der Gewissheit kommen, dass wir Gott wirklich gehorchen wollen. Ihr könnt Gott gar nicht gehorchen, sagt er. Wir haben so im nächsten Jahr so ein ganz wunderbares Losungswort über das nächste Jahr. Also Losung macht man zu stehen, wie man gerne möchte. Ich finde das absolut gerne mal so eine Ausrichtung. Ich weiß, dass die Jungs hier, je nachdem wie die, auch wenn die heute so ein bisschen merkwürdig sind da, ist doch dieses Gebet teilweise, also diese Worte teilweise unter Gebet ausgesucht worden. Und da heißt es, Markus 9, 24, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was wir brauchen, ist unsere Sicherheit in Gottes Ordnung. Uns wieder bei ihm sicher zu wissen. Zu wissen, nicht zu fühlen. Zu wissen. Ich denke so im ersten Johannesbrief, da spricht Paulus 11-mal vom Wissen, oder wir aber wissen, wir aber haben Gewissheit. 11-mal, es geht Wissen, es geht nicht ums Gefühl. Es gab jetzt gerade so eine Riesenveranstaltung in der Erzmerkhalle. Da war mehr Gefühl wie Wissen. Und ich glaube, dass das uns wegtreibt von Gott. Dass nur die Gewissheit, mich am Wort festzuhalten, dass das es ist, was mich festhält in meinem Leben. Das ist meine Sicherheit im Leben und im Sterben, dass ich bei ihm bin und dass sein Wort meines Fußes Leuchte ist und ein Licht auf meinen Weg. Das ist meine Sicherheit. Und ganz egal, wie viele Ängste du hast, wie viele Probleme du in deinem Leben hast, wie viele Traurigkeiten du hast, wie oft es dir schlecht geht und du nicht weiter weißt, er weiß es. Er weiß es, er hat Hilfe. Er gibt dir das, was notwendig ist für dein Leben. Wenn ich die Psalmen so lese, dann merke ich eigentlich, wie notwendig es ist, dass ich immer noch mehr von Gott wissen muss. Ich möchte ihn immer noch mehr kennenlernen, ich möchte ihn noch besser kennenlernen. Und oft habe ich dann schon gesagt, Gott, du könntest mir doch noch mehr von dir zeigen, noch ein bisschen tiefer, nicht nur oben auf meinem Kopf, sondern tiefer im Herzen. Und ich kriege immer die gleiche Antwort. Mehr könntest du noch nicht ertragen. Und jetzt warte ich immer auf das, was er mir geben wird. Die Gewissheit der Kindschaft, das ist meine Stärke. Und ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Du auch. Ist Jesus das Wichtigste in deinem Leben? Ich möchte dir Mut machen, dran zu bleiben, dich näher von ihm hinziehen zu lassen, zu ihm selber hin. Er zieht dich. Du wirst diesen steilen Weg nicht gehen können, näher zu seinem Herzen. Er muss dich ziehen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich wünsche euch viel Nähe mit Jesus, viel Gemeinschaft mit ihm, viel Gemeinschaft untereinander. Tauscht euch aus, sprecht über euren Glauben, auch über eure Zweifel. Und über die Dinge, mit die ihr nicht zurechtkommt in eurem Glaubensleben. Tauscht euch untereinander aus. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr gegenseitig gestärkt und ermutigt werdet. Dass mal einer sagt, du, ich habe das aber mal so gesehen, ich habe es mal so erlebt. Und wir haben oft schon so viel Trost bekommen von Gott in unserem Leben, dass wir das, was die Bibel sagt, mit dem Trost, mit dem ihr getröstet seid, könnt ihr dann wieder andere trösten. Die Erfahrung, die ich in meinem Glaubensleben gemacht habe, die könnten vielleicht auch jemand anders helfen. Aber es führt immer den Fokus hin zu Jesus, hin zum Wort Gottes, hin zum Gebet, hin in der Gemeinschaft mit den Kindern Gottes. Große Familie, Kinder Gottes. Ich wünsche euch Segen. Ich wünsche euch viel Weisheit, viel Kraft und viel Liebe. Ich möchte noch beten mit euch. Wenn wir dich erleben, lieber Herr, dann sind wir getrost. Wenn du in unserem Herzen bist, Herr Jesus, dann wird unser Herz still. Und du stillst alle unsere Bedürfnisse. Und du schaffst die Unruhe raus aus unserem Herzen. Und du gibst uns Frieden, Herr. Frieden in dir. Eine Welt, die in uns nichts geben kann, in der leben wir. Aber du gibst den Frieden, den niemand geben kann. Du hast uns gesagt durch den Hebräerbrief, es ist noch ein Friede vorhanden für die, die in Christus sind. So befriedige du unser Herz und schenk uns die Gewissheit der Kindschaft und dass nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Hab Dank dafür, Herr. Amen.